Gut. Nachdem einige da sind, die mich nicht kennen, werde ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Jocki, eigentlich Johannes, 43 Jahre, bin momentan in einem Callcenter beschäftigt, mache aber auch Webseiten, Cartoons, Illustrationen, Grafik und Videos, bin seit 96 beim Jesus in München, also einer der längsten, und ich werde heute predigen. Das würde ich entstehen. Genau. Die Predigt, die ich heute halten werde, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ist inspiriert von einer Predigt vom Gebetshaus Augsburg. In meinem Internetbrowser habe ich meistens mehrere Tabs offen für irgendwelche Sachen, die ich mir dann irgendwann später nochmal anschaue, weil ich dann immer nicht dazukomme. Sind dann sehr viele Tabs offen, sind dann meistens auch irgendwelche Videos offen. Und wenn ich dann meinen Browser aufmache, ist meistens der Ton noch aus. Das heißt, die Dinger laufen einfach und irgendwann mache ich die dann aus, wenn ich den Ton anmache. Und dann läuft es beim Gebetshaus Augsburg einfach immer weiter. Wenn das eine Video zu Ende ist, kommt dann das nächste. Und dann lief dann irgendein Video, was ich gar nicht angeklickt hatte. Und wo ich dann eben gerade den Ton ausmachen wollte, kam ein Satz, der meine Aufmerksamkeit bekommen hat, sodass ich mir dann die ganze Predigt, das ganze Video angeschaut habe. Das Ding war eine Dreiviertelstunde lang. Ich habe es ein bisschen gekürzt, damit es hier in den Rahmen passt. Ist von der Mehrkonferenz, heißt beim Gebetshaus, heißt es Freunde des Bräutigams. Ich nenne meine Predigt das Gebot der Selbstliebe. Und dann fange ich mal an. Das Gebetshaus Augsburg hat sich ja zum Thema gemacht, das 24-Stunden-Gebet, deswegen ist es auch verständlich, dass er dann mit dieser Stelle anfängt. Aber ich denke, dass das uns auch trotzdem was zu sagen hat, auch wenn wir vielleicht nicht so im Fokus Gebet haben. Also er fängt an mit Jesaja 62, 1-7. Ich lese mal kurz vor. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalem Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust, meine Freude und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust, Freude an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer, dein Schöpfer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauer bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze es zum Lobpreis auf Erden. Also an dieser Stelle ist von Wächtern auf der Mauer die Rede, die den ganzen Tag, die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Und zwar praktisch, indem sie beten. Indem sie Gott an seine Verheißungen erinnern, indem sie keine Ruhe lassen, bis diese Verheißungen eingetreten sind. Das ist quasi die erste Nennung vom 24-Stunden-Gebet. Was aber ganz wichtig ist, dass dem voraus eine Verheißung, einige Zusagen gehen. Nämlich, dass Zion strahlen wird, dass es herrlich sein wird. Und Gott, es hat ausgesagt, dass Gott sich seinem Volk gegenüber verhält wie ein Bräutigam, der seine Braut liebt. Er ist wie ein brennender Liebhaber gegenüber seinem Volk. Dieser Vers oder diese Stelle bezieht sich natürlich zuerst auf das Volk Israel, aber weil wir jetzt durch Jesus auch zum Volk Gottes gehören, gilt es auch für uns Christen. Im 5. Mose gibt es ein Gebot, 5. Mose 6, Vers 4 und 5, da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. In den Geboten heißt es auch, dass wir keine anderen Götter haben sollen neben Gott, dass er der Einzige sein soll. Das ist schon eine sehr exklusive Liebe, eine sehr exklusive Beziehung. Und das ist ja nicht immer angemessen. Also wenn ich zu meinem besten Freund sage, du bist mein einziger Freund, Du darfst nur mit mir ins Kino gehen, mit niemand anderen sonst. Du darfst nur mit mir in die Kneipe gehen. Du darfst nur mit mir eintrinken gehen. Und weh, du machst es mit jemand anders. Das würde nicht passen. Oder wenn dein Vater zu einer deiner Kinder sagt, du bist mein einziges Kind und ich will, dass du nur mit mir zusammen bist, dass ich der Einzige für dich bin, das würde auch nicht passen, weil da gibt es ja noch die anderen Kinder, die der Vater ja auch lieben soll. Dann gibt es die Mutter, die sollte ja auch nicht nebenbei rausfallen. Also da ist es nicht ganz angebracht. Aber in der Ehe, da geben wir unserer Frau, unserem Partner das Versprechen, du bist die einzige Frau. Oder andersrum, du bist der einzige Mann für mich, ich will keinen anderen haben. Also wir sollen Gott ganz exklusiv gehören, weil Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, ein leidenschaftlicher Liebhaber. Das Problem dabei ist, dass wir oft untreu sind, dass wir das nicht so ganz machen, wie Gott es will. Dass das Volk Israel auch nicht so gemacht hat. Und da gibt es eine sehr krasse Geschichte in einem der Bücher von den Propheten, der Hosea, der hat nämlich von Gott den Auftrag bekommen, er soll eine Prostituierte heiraten. Schon eine ziemlich krasse Ansage, vor allem in dem damaligen Kontext. Er macht es tatsächlich, er heiratet diese Prostituierte und sie ist halt immer noch die Alte und wird untreu, hat einen Liebhaber. Und Gott sagt zu Hosea aber, dass er sie trotzdem weiterleben soll. Geht in Hosea 3, Vers 1 und da sagt er quasi mit anderen Worten, wenn du wissen willst, wie Gott sein Volk liebt, oder für uns gemünzt, wenn du wissen willst, wie Gott dich liebt, dann liebe nochmal neu diese Frau. Diese Frau ist untreu, hält ihr Versprechen nicht, verbockt sie irgendwie und du liebst sie aber trotzdem. Also anders ausgedrückt, Gott liebt dich, die Braut, dich persönlich, nicht deswegen, weil du so toll bist, sondern wir können in der ganzen Schrift lesen, dass Gott seine Braut, seine kaputte, fertige, schmutzige Braut, immer wieder liebt, bis sie wunderschön und gesund wird. Also Gottes bedingungslose Liebe bringt in dir Schönheit hervor. Finde ich ziemlich geil. Jetzt fragt Johannes Hartl, was hat das mit Gebet zu tun? Und er sagt alles. Wenn wir uns diese Anfangsstelle anschauen, mit den Wächtern auf der Mauer, das haut nur wirklich hin, wenn ich die Verse vorher verstanden habe. Dass sich nämlich Gott über dir freut, dass er sein Wohlgefallen an dir hat, dass er dich so mit dieser leidenschaftlichen Liebe liebt, wie der Bräutigam seine Braut liebt. Einige von uns waren ja gestern auf einer Hochzeit und war sicherlich nicht die erste. Und wenn wir dann den Bräutigam anschauen, der freut sich tierisch drauf, dass die Hochzeit endlich da ist. Er liebt seine Braut mit einer leidenschaftlichen Liebe, hat sich auf diesen Tag gefreut, sich diesen Tag herbeigesehnt. Er hat nur Augen für die Braut, sie ist die schönste Frau der Welt. Er sagt, du bist jetzt die Frau, die ich gefunden habe. Du sollst für den Rest des Lebens meine Frau sein, die Frau meiner Seite und niemand anders. Und das heißt hier ausdrücklich, dass Gott uns so genauso liebt. Obwohl wir untreu sind, obwohl wir es nicht auf die Reihe kriegen, liebt uns Gott. Und wenn ich diese Offenbarung nicht habe, dass Gott sich über uns freut, dann wird Gebet zur Last. Dann ersticke ich, dann werde ich erdrückt von meinen eigenen Ansprüchen, dass ich nicht genug bete, dass ich es nicht auf die Reihe kriege. Und dann ist Gebet eher schwierig, dann ist Gebet eher verdammend. Wenn ich aber weiß, dass Gott sich über mich freut, dass er mich bedingungslos liebt und nicht nur mal so eben toleriert, dass er sich über mich freut, obwohl ich nicht perfekt bin, dass er gerne mit mir zusammen ist, dann ist dieses Wissen, diese Gewissheit, ist das Benzin für mein Gebetsleben, für meine Leidenschaft im Gebet und natürlich auch für mein Leben als Christ. Beim Sündenfall ist dieser Blick auf Gott, dieser unmittelbare Blick auf Gott zerbrochen worden, aber eben auch von Adam auf sich selber. Er hat auf einmal gemerkt oder geglaubt, er ist nicht mehr genug, er muss sich irgendwie verstecken, er muss sich irgendwie verkleiden, bekleiden, so wie er war, hat nicht mehr genügt. Und dass dieser Zerbruch wiederhergestellt wird, das hat ja Jesus am Kreuz gelöst, Aber dass wir das Glauben annehmen können, das ist halt eben sozusagen die Herausforderung, der Kampf. Deswegen gibt es dieses Gebot der Selbstliebe oder der Eigenliebe. Ist auch irgendwas übersprungen, genau. Hier. Genau, das höchste Geburtstag der Jesus ist, dass wir Gott lieben sollen, aber eben genauso gleich, dass wir uns selber lieben sollen, wie wir den Nächsten lieben sollen. Das Problem dabei ist, wir machen das. Wir lieben uns genauso wenig wie unseren Nächsten. Wir können uns selber nicht ausstehen und deswegen fällt es uns schwer, den Nächsten zu akzeptieren. Aber Gott lieben, den Nächsten lieben, uns selber lieben, das hängt untrennbar miteinander zusammen. Wenn Gott seine Liebe, sein Wohlgefallen über dir ausgießen möchte und du dich aber selber als Versager siehst, es meinst, nie zu schaffen, immer nicht genug zu sein, dann wird auch wenig von dieser Gottesliebe bei dir ankommen. Sondern der Druck, die Verdammnis, die Beschämung, die du über dir selbst aussprichst, wird dann immer ankommen. Genau, wenn wir uns selber lieben sollen, dann heißt es eben nicht, dass wir uns hassen sollen, uns verdammen sollen und den Nächsten lieben sollen, sondern wir sollen den Nächsten genauso wertschätzen und lieben, wie wir das gegenüber uns auch tun sollen. Und die konsequente Frage dabei ist, magst du dich eigentlich? Kannst du dich ausstehen, so ganz tief drinnen? Wie gut hältst du es mit dir selber aus? Würdest du dich selber zum Abendessen einladen? Oder findest du deine Anwesenheit eher wie eine Zumutung? Und wenn das so ist, ist es natürlich kein Wunder, wenn dein Gebetsleben auch schrecklich ist. Und es ist nicht so, weil Gott schrecklich ist oder ganz weit weg ist, sondern weil du keinen Frieden mit dir selber hast. Und wenn wir uns fragen, wie wir uns lieben sollen, dann ist der Anspruch, dass wir so lieben sollen, wie Jesus liebt. Dass wir uns so lieben sollen, wie Jesus uns liebt. Da gibt es eine krasse Stelle im Epheserbrief, wie Gott sagt, dass Männer ihre Frauen lieben sollen. Das lasse ich heute mal raus. Und da wird nämlich auch beschrieben, wie Gott uns liebt, wie Gott seine Braut liebt. Ich lese ich kurz vor, Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei und kein Flecken oder keine Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und wenn wir uns diese Stelle anschauen, dann heißt es ja eben nicht, dass Jesus seine Braut liebt, weil sie so perfekt ist und ohne Fehler wäre. Nein, er liebt sie und hat sein Leben für sie gegeben, damit wir ohne Fehler werden, damit wir wunderschön werden. Wir Menschen lieben ja das, was uns gefällt, was uns taugt. Jesus liebt aber das Kaputte, das Schwache und das Zerbrochene, um es schön zu lieben. Und das Gebot, die Herausforderung ist, dass wir uns selber mit so einer Liebe lieben sollen. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage, die mich damals eben gepackt hat, als ich dann diesen einen Satz gehört habe. Johannes Hartl stellt nämlich eine Frage. Wer von euch wäre bereit, das zu tun, wenn er weiß, dass es jemanden in seiner Umgebung gibt, der es ganz dringend nötig hat, dass er immer wieder ermutigt wird? Er braucht es so dringend, dass du ihm Mut machst, wenn er gefallen ist. Er ist so abhängig davon, dass du ihm immer wieder und immer wieder eine neue Chance gibst, obwohl er immer wieder fällt. Wer von euch wäre bereit, ihn zu ermutigen, ein neues bestätigendes Wort zu geben, wenn er weiß, dass diese stetige Bestätigung den anderen langfristig aufrichtet? Also immer wieder diese Bestätigung geben, obwohl der andere fällt, obwohl der andere es verbockt, dich enttäuscht. Wer von euch wäre bereit, ihn zu ermutigen, wenn er weiß, okay, das richtet ihn langfristig auf? Und dann kommt die Knackfrage, warum fällt es dir schwer, das mit dir selber zu tun? Weil du bist diese Person, die diese Ermutigung braucht. Du bist diese Person, die immer wieder eine neue Chance braucht. Du bist immer wieder mit Schwäche konfrontiert, dass du fällst. Und Gott ermutigt dich immer wieder. Er gibt dir immer wieder eine neue Chance. Und warum sagst du dann selber zu dir selbst, jetzt ist es vorbei? Es hat keinen Sinn mehr, es ist hoffnungslos. Ich weiß, Gott ist gnädig, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich es überzogen, jetzt habe ich den Bogen überspannt. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Warum bist du so jemand? Warum bin ich so jemand? Wie gesagt, Jesus liebt dich nicht, weil du perfekt bist, aber durch seine Liebe wirst du mehr und mehr aufgerichtet, mehr und mehr geheiligt. Es fällt schwer, mir selber zu sagen, Jocki, ich weiß, da ist noch so viel Schrott und Scheiße in dir drin, aber ich weiß, Jesus ist gut zu mir und weil Jesus mir eine Chance gibt, gebe ich dir auch nochmal eine Chance. Das Ding ist, wir führen den ganzen Tag Selbstgespräche. Meistens im Kopf und das meiste davon ist destruktiv. Sieht dann ungefähr so aus, du Depp. Ich hab doch gewusst, dass du das nicht hinkriegst. Du hast schon wieder vermasselt, war ja klar. War ja klar, dass dir das passiert. Dir geht immer alles kaputt, die anderen, die kriegen es auf die Reihe. Du machst es, klar. Der Parkplatz hat bitte jemand anders bekommen. Klar, du hast die rote Welle. Klar, dass du nicht befördert wurdest, die anderen wurden wieder befördert. Klar, dass die Leute dich übersehen. Ist ja klar, dass dir das passiert. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir sprechen uns dauernd negative Dinge aus. Und der Mensch, zu dem du am meisten sprichst und über den du am meisten sprichst, das bist du selber. Das Krasse an der Geschichte ist, dass wir unsere Worte Macht haben. Deswegen ist es ja entscheidend, ob wir gute Sachen sprechen oder ob wir destruktive Sachen sprechen. Es ist gut, mit deinem Bräutigam übereinzustimmen. Du musst nochmal die Hochzeit vorstellen. Du bist auf eine Hochzeit eingeladen. Du bist ein Freund des Bräutigams und denkst, die Braut, naja, hat er sich denn da rausgesucht? Die ist ja irgendwie nicht so der Bringer. Und es wäre jetzt nicht so klug, zum Bräutigam zu gehen und ihm das zu sagen, sondern es ist klug, einfach mit ihm zu übereinstimmen, okay? Wenn dir die Braut gefällt, mir soll es recht sein. Ich halte meine Klappe, ich freue mich daran, dass der Bräutigam seine Braut gefunden hat und dass er sich an ihr freut. Nun, es ist so, dass Jesus der Bräutigam ist und dass wir als, weil die Braut ja die Gemeinde ist, als Teil der Gemeinde, als Teil der Braut, ist Jesus unser Bräutigam. Und wenn Jesus Gefallen an dir gefunden hat als Bräutigam, wie gesagt, ist es unklug, nicht mit dem Bräutigam übereinzustimmen. Weil jedes Mal, wenn du Kritik, Druck, Verdammnis über dir aussprichst, dann stimmst du nicht mit dem Bräutigam überein, sondern eher mit dem Ankläger der Brüder, der der Teufel ist. Aber andersrum, jedes Mal, wenn du Wertschätzung, Ermutigung und dir eine neue Chance gibst und du das über dir aussprichst, dann stimmst du mit dem Bräutigam überein. Natürlich kehrst du dabei die Fehler nicht unter den Tisch. Es ist wichtig, sich die Fehler auch anzuschauen. Aber wenn du dich ermutigst, wenn du die Wertschätzung bringst, dann stimmst du mit dem Bräutigam überein. Und du bist berufen, ein Freund des Bräutigams zu sein. Deswegen heißt wahrscheinlich das Video von Johannes Hartl auch Freunde des Bräutigams. Wenn du also diese Sachen tust, wenn du übereinstimmst mit dem Bräutigam, dann wird das auf dein Leben ausstrahlen. Auf deine Umgebung und es wird dich verändern. Und es ist ein sehr realer Kampf. Jedes Mal, wenn der Ankläger kommt, wenn der Teufel kommt und dir einredet, du bist ein Versager, du schaffst es nicht, bei dir klappt es nicht. Schau dir die anderen Christen an, die kriegen es auf die Reihe, aber du nicht. Wenn du dich dagegen stellst und sagst, nein, das stimmt nicht, ich stimme nicht mit denen überein, ich stimme mit dem überein, was der Bräutigam sagt, das ist richtig, das zählt. Wenn du dich dagegen stellst und sagst, ich stimme mit dem überein, was Jesus, der Bräutigam, über mich sagt, dann ist es ein realer Kampf, aber wenn du das öfter tust und immer wieder tust, dann wirst du auch erfolgreicher in dem Kampf, siegreicher in dem Kampf und dann wirst du auch mehr das Wohlgefallen dieser Liebe Gottes über dir spüren und annehmen können. Und Jesus ist uns nicht nur deswegen nahe, weil er Gott ist und uns einfach liebt, sondern weil er auf die Erde gekommen ist. Das feiern wir ja, wie gesagt, an Ostern. Dass er Mensch geworden ist, dass er sich mit uns identifiziert hat, unseren Schmerz auf sich genommen hat. Und Jesus kennt den Schmerz, den nur du kennst,
Und er versteht diesen Schmerz, den nur du kennst, weil er ihn wirklich erlitten hat. Weil er ganz wahrer Mensch war, konnte er menschlichen Schmerz spüren. Und weil er aber auch ganz wahrer Gott war, konnte er gleichzeitig all unseren Schmerz spüren. Johannes Hartel nennt es dann hier liebevollen Selbstdialog. Wir haben vorhin schon gesehen, Selbstgespräche sind oft verächtlich. Aber Gott sagt uns, dass er uns schön findet, dass er uns krönt mit Herrlichkeit. Die Verse vom Anfang. Aber wenn wir uns verachten, weil wir nicht perfekt sind, unseren tollen, bescheuerten Ansprüchen, Idealen nicht genügen, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber Jesus liebt uns nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil seine Liebe uns krönt und weil uns seine Liebe erst schön macht. Und in den Psalmen sagt David immer wieder oder auch andere: Wach auf, meine Seele. Warum betrübst du dich, meine Seele? Lobe den Herrn, meine Seele. Das klingt seltsam, aber das ist eben ein positiver, ein liebevoller Selbstdialog. Und wir dürfen zu unserer Seele sagen, wir dürfen zu uns selber sagen: Mach hinne. Du schaffst es, preise doch den Herrn, du kriegst es hin, Gott gibt dir eine Chance, gib dir doch selber auch eine Chance. Hab keine Angst, du schaffst es, Gott ist mit dir. Mein Freund, wir haben alles gehört, die ganzen Herausforderungen im Leben. Gott ist auf deiner Seite, du schaffst es mit Gott. Du wirst es durchstehen, auch wenn es noch so groß ist. Und wenn wir das immer wieder tun, dann baut uns das auf. Und der Herr gibt uns eine neue Chance, also können wir uns selber auch eine neue Chance geben. Und wenn wir diesen liebevollen Selbstdialog einüben, wenn wir so mit uns umgehen, wie der Herr mit seiner Braut umgeht, dann werden wir immer innerlich schöner, dann wird mehr von der Wertschätzung Gottes bei uns ankommen und unser Glaubensleben, unser Gebetsleben befeuern. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn ein Mensch immer wieder liebevoll mit dir umgeht, dich immer wieder ermutigt und wertschätzt, zärtlich zu dir ist, positiv zu dir ist, an dich glaubt, dann fällt es leicht, auch diesen Menschen zu lieben. Das war jetzt die Predigt. Und ich möchte kurz, oder länger, keine Ahnung, einfach dafür beten.